Kennt ihr das, dass ihr über einen Bibeltext predigen sollt, der gar nicht zu eurer Stimmung passt? Nee, kennt ihr nicht. Vielleicht so zwei oder drei von euch, die anderen nicht. Aber kennt ihr das, dass ihr eine Stimmung habt, die eigentlich gar nicht zur Situation passt? Also so, keine Ahnung, ihr seid so total in Karfreitagsstimmung, aber es ist schon Ostern. Oder meinetwegen andersrum. Ihr seid total in Osterstimmung, aber es ist gerade noch Karfreitag. Kennt ihr sowas? In der Weihnachtszeit haben wir 4 Sonntage, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. 4 Wochen lang oder 4,5 Wochen lang, wie auch immer die Tage liegen, können wir uns darauf vorbereiten, dass wir Jesu Geburt feiern können. Und an Heiligabend sind wir völlig überrascht, dass Weihnachten schon da ist und wir haben die Stimmung immer noch nicht erreicht. 4 Wochen lang im Advent. Ostern ist da ein bisschen schwieriger. Ostern ist eine Woche lang voller verdrehter Emotionen. Von heute bis nächsten Sonntag müssen wir gefühlt alle Emotionen durchmachen, die man sich so vorstellen kann. Ob sie passen oder nicht. Aber wir versuchen das. Heute ist Palmsonntag. Palmsonntag fällt immer auf den letzten Sonntag vor dem Osterwochenende. Also kurz vor Karfreitag und kurz vor Ostersonntag. Aber im Gegensatz zu diesen beiden wichtigen Tagen ist der Sinn von Palmsonntag etwas schwieriger zu verstehen. Natürlich wissen wir, dass es um die Menschenmenge geht, die Palmzweige geschwenkt hat. Es geht um Jubel, während Jesus auf einem Esel nach Jerusalem geritten ist. Es ist eine schöne biblische Geschichte, die wir uns leicht vorstellen können. Etwas zu feiern, etwas, was so überhaupt nicht zu Karfreitag passt. Denn wie ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt, waren es zum Großteil dieselben Leute, die am Palmsonntag Hosianna sangen und an Karfreitag Kreuzige ihn schrien. Ziemlich wankelmütig, oder? Die jubelnde Menge verstand eigentlich gar nicht, wozu Jesus gekommen war. Ist es das, woran wir heute denken? Ein Missverständnis? Sollen wir heute ein Missverständnis feiern? Oder worum geht's eigentlich an Palmsonntag? Um diese Frage zu klären, sehen wir uns heute zunächst mal Markus 11, Vers 1 bis 11 an. Dort steht: Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus 2 Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, sagt einfach: Der Herr braucht das Tier und wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen in der Gasse. Es war an ein Tor angebunden. Als sie es losmachten, fragten einige, die dort herumstanden: Was macht ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus und warfen ihre Umhänge darüber. Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere schnitten Laubbüschel auf den Feldern ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus folgten, riefen: Hosianna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosianna, Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Dann ging er in den Tempel und sah sich alles genau an. Weil es aber schon spät geworden war, ging er mit den 12 Jüngern nach Bethanien zurück. Es geht also um Jesu Einzug in Jerusalem. Hier wird zunächst erstmal deutlich, Markus will sicherstellen, dass wir nichts verpassen. Dass wir nichts von dem, was passiert ist, verpassen. In Vers 1 sagt er uns ganz genau, wo Jesus sich aufhielt. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Jesus befand sich gerade außerhalb der großen Stadt. Außerhalb von dem Ort, zu dem er jetzt eigentlich schon längere Zeit unterwegs war. Er hatte schon lange davon gesprochen, dass er hier leiden und sterben würde. Jetzt war er hier. Bethanien und Bethphage waren kleine Dörfer, aber gerade waren sie voller Menschen. Einige dieser Menschen waren die übliche Gruppe von Jesu Anhängern, die ihm schon lang folgten und so weiter. Aber viele andere waren jüdische Pilger. Sie waren aus ganz Palästina und sogar aus anderen Ländern gekommen, denn jetzt war die Zeit des Passafestes. Sie fanden in diesen Dörfern eine Unterkunft, bevor sie zum Fest nach Jerusalem weiterzogen. Irgendwie erfuhr die Menschenmenge, dass Jesus in der Nähe war. Wahrscheinlich hatten viele von ihnen diesen bekannten Mann noch nie gesehen. Sie hatten vielleicht Berichte über seine Zeichen und Wunder gehört und Ausschnitte seiner Lehre mitbekommen. Aber das jetzt war ihre Chance, ihn mal persönlich zu sehen. Und schnell verbreitete sich die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg. Auch wenn die Menschen nicht wirklich verstanden, was das bedeutete, war es leicht, mit dem Strom mitzuschwimmen und sich von der Euphorie anstecken zu lassen. Habt ihr das Neueste gehört? Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Warum war das so eine große Sache? Einige hielten Jesus für den von Gott verheißenen Messias. Andere für einen großen Propheten. Wieder andere konnten die Zeichen und Wunder, die er getan hatte, nicht fassen. Er hatte Kranke geheilt, Menschenmassen gespeist und Tote auferweckt. Wenn man all diese Menschen beim größten Fest des Jahres zusammenbringt und Jesus auf einem Esel in die Hauptstadt reiten lässt, dann ist das Ergebnis nicht überraschend. Schon in Vers 10 rief die Menge Jesus zum König aus. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna, Gott in der Höhe. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Die Straße von Bethanien und Bethphage nach Jerusalem füllte sich schnell mit begeisterten Menschen. Vielleicht so, wie wenn der englische König die Straße entlang fährt. Wir haben in Deutschland kein schönes Pendant dazu. Oder vielleicht auch so, wie wenn eine Sportmannschaft mit dem Meisterpokal nach Hause kommt. Begeisterte Menschenmassen säumen die Straßen und jubeln. So war es damals. Alle wollten es sehen. Wenn der König kommt, schwenken die Menschen Fahnen. Wenn die Sieger ankommen, werfen die Leute Konfetti und Luftschlangen in die Luft. Aber als Jesus die Straße entlang ging, wurde er von Laubbüscheln begrüßt. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass es sich um Palmzweige handelte. Deshalb Palmsonntag. Einige Leute waren wohl auf die nahegelegenen Palmen geklettert und hatten große Blätter unter der Menge verteilt. Warum Palmzweige? In der Umgebung von Jerusalem wuchsen viele Palmen. Ist der erste Grund. Wenn Palmen da sind, kann man Palmzweige nehmen. Außerdem haben Palmzweige eine gute Größe und eignen sich gut, um sie in der Luft zu schwenken und Stimmung zu machen. Ähnlich wie eine Fahne oder ein Banner bei einem Fußballspiel. Da sind Palmen gut für. Interessant ist aber vor allem, dass Palmzweige schon früher zu diesem Zweck verwendet wurden. In der Zeit der Makkabäer wurden diese großen Krieger von Menschenmassen gefeiert, die genau dasselbe taten. Mit Palmzweigen winken und jubeln. Die Makkabäer waren jüdische Freiheitskämpfer gewesen, die einige Jahrhunderte vor Jesus lebten. Sie hatten es gewagt, sich gegen die griechischen Besatzer aufzulehnen. Es war ein tapferer und blutiger Kampf gewesen. Und die Makkabäer hatten tatsächlich gewonnen, also zumindest für eine kurze Zeit. Die Juden waren stolz auf die Leistungen der Makkabäer. Noch Jahrhunderte später blickten sie mit Wehmut auf die Tage der Schlacht und auf die überraschenden Siege zurück. Und sie erinnerten sich an den glorreichen Tag, an dem die Helden in die Stadt zurückkehrten. An diesem Tag wurden die Makkabäer mit Palmzweigen und großem Jubel empfangen. Was für ein Moment für Israel. Mit den Palmzweigen zeigten die Juden ihre Freude. Sie jubelten ihren Helden zu. Und ich frage mich, tun wir das auch? Wie zeigen wir Jesus, dass wir uns an ihm und an seinem Wirken freuen? Wie jubeln wir ihm zu? Überlegt doch einmal ganz konkret, wie ihr ihm eure Freude und euren Jubel zeigen könnt. Sei es durch Lieder, Zeugnisse oder wenigstens durch ein fröhliches Gesicht. Überlegt es und dann macht das. Bei den Juden war jetzt wieder ein solcher Tag. Ein solcher Tag, an dem ein Held in Jerusalem empfangen wurde. Da war ein neuer Krieger, der die Römer vertreiben würde. Er hatte die Macht, er hatte die Unterstützung des Volkes. Und das Passafest stand vor der Tür. Das Passafest war eine Zeit, in der das Volk Gottes seine Befreiung aus der Unterdrückung durch den Feind feierte, als Gott das Volk aus Ägypten herausgeführt hatte. Das passte wie die Faust aufs Auge. Als die Menschen Jesus in dieser Zeit und an diesem Ort sahen, da dachten sie, eine neue Erlösung müsse unmittelbar bevorstehen. Palmzweige und große Erwartungen erfüllten die Luft. Viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Also sie legten ihre Mäntel ab, sie legten ihre Jacken dahin, damit Jesus darauf gehen konnte und seine Füße nicht durch den Staub und Mist der Straße befleckt wurden. Nicht einmal die Füße des Esels. Das war ein Akt der Hingabe. Hier, reite über meinen Mantel. Die Menge hatte etwas von dem gesehen, wer Jesus ist, und sie reagierte mit demütiger Anbetung. Und ich frage mich wieder, wie ist denn das bei uns? Was müssen wir Jesus zu Ehren demütig hinwerfen? Und ich denke dabei an die schlechten Gewohnheiten, die wir haben. Die könnten wir ja mal dahin schmeißen. Die falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben, die falschen Bindungen, die wir eingegangen sind. Alles, was wir um seinetwillen aufgeben sollten. Überlegt euch, was ihr habt und dann werft es ihm hin und lasst es da liegen. Lasst es sein. Und jetzt achtet drauf, wie sie ihre Stimmen erhoben und riefen, Hosianna. Es war ein aramäisch sprechendes Volk. Und Markus gibt hier wörtlich wieder, was sie sagten. Hosianna. Es handelt sich dabei um einen Ausspruch, der zum Beispiel auch in Psalm 118, Vers 25 benutzt wird. Dort wird das Wort bei uns dann übersetzt mit Hilf doch, Jahwe. Hilf doch. Sie hofften, sie wünschten und sie beteten, dass Jesus jetzt, heute, etwas tun würde. Hilf doch. Und schon bald erhob sich in Vers 9 ein weiterer Schrei. Hosianna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Auch diese Worte stammen aus Psalm 118, diesmal aus Vers 26. Schon vor der Zeit Jesu liebte Israel den Psalm 118, weil er ein Lied voller Hoffnung und nationaler Begeisterung war. Es war das Lied, das man sang, wenn der König eine große Schlacht gewonnen hatte. Ein Lied wie gemacht für eine Siegesparade. Übrigens, nur so als kleine Randbemerkung. Wisst ihr, was auch in Psalm 118 steht? Nur ein paar Verse vor dem, was ich jetzt gerade genannt hatte, lesen wir in Psalm 118, Vers 22 und 23 die Worte. Der Stein, den Fachleute verwarfen, der ist zum Eckstein geworden. Das hat Jahwe bewirkt, ein Wunder vor unseren Augen. Oder ein bisschen bekannter, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist es, was Jesus im Gleichnis vom Weinberg zitiert und auf sich selbst bezogen hat, als er über den Sohn sprach, der im Gleichnis getötet wurde. Hätten die Juden doch damals am Palmsonntag auf den ganzen Inhalt des Psalms geachtet, dann hätten sie vielleicht besser verstanden, was hier gerade wirklich geschah. Haben sie aber nicht. Stattdessen feierten sie einen triumphalen Einzug, eine Siegesparade. Das ist Palmsonntag, eine Siegesparade. Die Menge hätte nicht begeisterter sein können. Sie riefen nach einer neuen Befreiung durch Gott. Sie sangen inbrünstige Loblieder auf den Mann auf dem Esel. Hören wir noch einmal, wie sie in Vers 10 zum König erklärten. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Das Königreich Davids wird wieder auferstehen. Dieser Ausruf bestätigt, was die Menge eben wirklich dachte. Das ist der König, der verheißene Retter, der große Sohn Davids, der in Ewigkeit herrschen soll. Da ging Jesus hin. Lobpreis erfüllte seine Ohren, Palmzweige wurden geschwenkt, Hosianna-Rufe erklangen. Für ihn muss es ein überwältigender Moment gewesen sein. Ein Blick auf seine himmlische Herrlichkeit, auf seine Herrlichkeit als Sohn Gottes. Der, der seine himmlische Herrlichkeit verlassen hatte und auf die Erde gekommen war, wurde jetzt gepriesen, wie es sich gehört. Es war genau das, was ihm zustand. Aber es war nicht von Dauer. Wie gesagt, am Palmsonntag verstanden die Menschen nicht, worum es ging. Viele hatten immer noch keine Ahnung, wer er war und was er wirklich wollte. Jetzt waren sie glücklich. Aber am Freitag würden sich einige gegen ihn wenden, sogar mit Gewalt und Wut. Es gibt zwei Dinge, über die wir in diesem Zusammenhang nachdenken sollten. Der erste betrifft die Gefahr der Unwissenheit. Denn der Mangel an echter Kenntnis Jesu ist auch heute nicht ungewöhnlich, kommt auch heute vor. Geht es uns nicht auch manchmal so, wie es der Menge ging, dass wir gar nicht wissen, wer Jesus ist? Natürlich wissen wir, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Er ist am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden. Wir glauben zu wissen, wer er ist, weil wir dem zustimmen, was alle sagen. Aber wenn wir an Jesus denken, diesen Mann, der auf einem Esel reitend in die Stadt kommt, wer ist er für uns? Ist Jesus nur ein Aspekt unseres Glaubens? Ist er ein Konzept, das wir betonen? Eine Wahrheit, die wir verteidigen? Oder ist er eine Person, der wir vertrauen und die wir lieben? Kennen wir Jesus wirklich? Ein Zeichen dafür, dass wir Jesus tatsächlich kennen, ist, dass wir ihm vertrauen. Wenn wir auf ihn hören und wenn wir uns seinem Willen unterstellen, weil wir wissen, dass er treu ist und das Beste für uns will. Wenn wir von seiner Herrlichkeit so beeindruckt sind, dass es uns jeden Tag Freude macht, ihm zu dienen. Auch wenn wir ihn und seine Pläne nicht verstehen. Wenn wir Jesus wirklich kennen, dann wissen wir, er liebt uns. Dann wissen wir können ihm vertrauen. Dann wissen wir können und sollten ihm gehorchen. Und dann wissen wir, dass es nichts Besseres gibt, als ihm zu dienen. Was hier geschah, lehrt uns eine ernüchternde Lektion. Nämlich, dass die Sicht eines Menschen auf Jesus vollkommen falsch sein kann. Er ist mehr als ein Mensch, mehr als ein Sohn Davids, mehr als ein König. Er ist der, der für dich gestorben ist. Er ist der Erlöser. Er ist der Herr des Universums und der Herr über dein Leben. Wir kennen Jesus nicht, solange wir das nicht wissen. dass er viel, viel mehr ist. Ein zweiter Punkt, über den wir nachdenken sollten, ist die schmerzliche Tatsache, wie wankelmütig wir sein können. Denn wir ändern so schnell die Art und Weise, wie wir mit Jesus umgehen. Denken wir noch an die Volksmenge. Sie liebten Jesus, als sie dachten, er würde ihnen geben, was sie wollten. Militärische Befreiung von den Römern und neuen Wohlstand wie im goldenen Zeitalter König Davids. Sie liebten ihn. Das gefiel ihnen. Aber als sie sahen, wie demütig er war und dass er sich seinen Feinden kampflos ergab, da begannen sie ihre Meinung zu ändern. War das wirklich der sie retten würde? Traurig, oder? Aber ist es nicht genau das, was wir auch tun? Wenn das Leben gut ist und wir viel Segen erfahren, sind wir bereit, Gott zu loben. Wenn wir das Gefühl haben, dass er und wir in die gleiche Richtung gehen, also in unsere, sind wir glücklich und dankbar. Wir beten, lesen in der Bibel, sind freundlich zu anderen und freuen uns, Jesus zu kennen. Aber wie schnell ändern wir uns und unsere Einstellung? Eine schwierige Situation in der Familie oder am Arbeitsplatz, zu viel Freizeit oder eine Woche mit zu wenig Schlaf. Und schon lässt unsere Hingabe spürbar nach. Kaum will Gott etwas von uns, was uns nicht gefällt, schon zweifeln wir, ob seine Pläne wirklich gut für uns sind und verfolgen lieber unsere eigenen. Und auf einmal hören wir auf, ihn anzubeten, ihm Lieder zu singen, ihm nachzufolgen und zu gehorchen. Wir schwenken keine Palmzweige mehr, sondern machen uns vielmehr bereit, die weiße Fahne zu hissen. So wankelmütig sind wir. Also ich will euch jetzt nicht beleidigen, so wankelmütig bin ich manchmal. Vielleicht ist es bei euch ähnlich. Denkt mal drüber nach. Wir müssen in der Treue zu Gott wachsen. Wir müssen es lernen, ihm treu zu bleiben. Ihm vertrauen, ihm gehorchen, ihm dienen. Wenn wir ihn kennen, können wir das. Ihm vertrauen, ihm gehorchen, ihm dienen. Was immer er von uns will. Wir müssen und dürfen an seinen Verheißungen festhalten. Ganz wichtig, wir haben die Bibel voll mit Verheißungen, darauf können wir uns berufen. Daran können wir uns festhalten. Wir müssen lernen, ihn in jeder Situation als unseren König anzunehmen. Nicht nur, wenn er auf einem Esel nach Jerusalem reitet, sondern auch, wenn er ein paar Tage später am Kreuz hängt. Wir müssen es lernen, ihm zu vertrauen. Und das beginnt mit der Liebe zu seinem Wort. Wenn wir die Bibel kennen und wenn wir in der Bibel lesen, dann wird unser Glaube stärker. Dann wächst unsere Liebe und unser Vertrauen zu ihm. Denn wenn wir wissen, was Gott gesagt hat, werden wir weniger geneigt sein, unseren wankelmütigen Sinneswandel und diesen subtilen Vorschläge des Teufels zu akzeptieren. Stattdessen können wir uns durch das, was er in seinem Wort gesagt hat, selbst ermahnen. Seine Worte ermutigen uns und seine Worte zeigen uns den richtigen Weg. Daran können wir festhalten. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Warum hat Jesus diesen Palmsonntagseinzug eigentlich zugelassen? Wenn er doch wusste, wie unwissend und wankelmütig die Menge war. Warum hat er ihr Lob überhaupt angenommen? Warum ließ Jesus das zu? Da wusste ganz genau, die meinen das gar nicht ernst, weil sie es nicht verstehen. Nun, er tat es, weil er der Sohn Davids ist und weil er der verheißene Messias ist. Die Menge sollte ihn anbeten, niederfallen und ihn preisen, denn er ist würdig. Was sie hier getan haben, war berechtigt. Egal, ob sie es verstanden haben oder nicht. Was sie gemacht haben, war richtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus genau das im Sinn hatte, als er seine Jünger in die Stadt schickte. Denkt mal an die Worte oder an die Verse 2 bis 3. Ich lese nochmal vor. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, sagt einfach, der Herr braucht das Tier und wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Er wusste genau, was sie dort vorfinden würden. Er wusste auch, dass der Besitzer des Esels bereit sein würde, ihn auszuleihen. Jesus zeigt, dass er das ganze Geschehen im Griff hatte. Gewissermaßen war sein Einzug in Jerusalem ganz genau so geplant, weil dadurch seine Herrlichkeit gezeigt werden sollte. Es war geplant. Wir müssen bedenken, dass die meisten Menschen normalerweise zu Fuß nach Jerusalem gingen. Vor allem die Pilger, die zum Passafest in die Stadt kamen. Es war schließlich ein bescheidener Weg, ein Zeichen der Hingabe. Aber Jesus würde durch die Stadttore reiten. Er war kein gewöhnlicher Israelit, kein Fußgängerpilger, sondern ein Heiliger. Und er würde auf einem sorgfältig ausgewählten Tier reiten, einem jungen Esel. Für uns alle ist das ein bisschen merkwürdig. Ein Esel ist ein albernes Tier. Er sieht komisch aus und hört sich komisch an. Er ist störrig und einfach nicht majestätisch. Auf einem Esel hat man einfach keinen großen Auftritt. Aber Sacharja hat in Sacharja 9, Vers 9 prophezeit: Freue dich, du Zionsstadt. Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. War so angekündigt. Übrigens auch das mit der Demut, aber das haben die nicht so ganz verstanden. Markus weist in Vers 2 auch darauf hin, dass es sich um ein unversehrtes Tier handelte, auf dem noch nie jemand geritten war. Das ist kein zufälliges Detail, sondern ein wichtiger Hinweis. Im Alten Testament konnte ein Tier, das noch nie geritten wurde oder ein Joch trug, von Gott für einen besonderen Zweck ausgesondert werden. So lesen wir beispielsweise in 1. Samuel 6, Vers 7 beim Transport der Bundeslade. Schafft jetzt einen neuen Wagen herbei und spannt zwei Kühe davor, Muttertiere, auf denen noch nie ein Joch gelegen hatte. Also für eine heilige Aufgabe durften die Tiere nie zuvor für weltliche Angelegenheiten eingesetzt worden sein. Und das hier, das war eine heilige Aufgabe, hochheilig. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann stellen wir fest, dass Jesus immer alles geheim halten wollte. Erzählt es niemandem, sagte er zu denen, die er heilte oder die sich zu seinem Namen bekannten. Er wollte nicht, dass ein Tumult ausbrach, bevor die Zeit dafür gekommen war. Aber jetzt war die Zeit der Geheimnisse vorbei. Jetzt war es soweit. Jetzt ging es los. Er würde öffentlich und unübersehbar in der Stadt einreiten. Alle würden es sehen. Er ist der König. Er ist der Retter. Jetzt wird's offiziell. Das war der Plan. Aber was geschah? Nun, der ganze Einzug in Jerusalem schien zu scheitern. Als er in der Stadt war, ritt Jesus zum Tempel. Soweit so gut, das macht Sinn. Und sah sich alles genau an. Ja, super. Weil es aber schon spät geworden war, ging er mit den 12 Jüngern nach Bethanien zurück. Hä? Es war, als würden alle schreien, winken, sich aufregen und dann, nach Vers 11, plötzlich aufhören. Es war vorbei. Jesus sprang vom Esel und schickte ihn weg. Die Menge zerstreute sich, die jubelnden Stimmen verstummten, die Palmzweige vertrockneten. Die ganze Verheißung des Palmsonntags schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Kein Angriff auf die Römer, keine Krönung im Tempel, kein Sieg, alles wie gehabt. Es gab kein Geheimnis mehr, habe ich gesagt. Aber das stimmt nicht. Zumindest nicht ganz. Es gab noch ein Geheimnis. Johannes erzählt uns in seiner Version dieser Ereignisse, dass selbst die Jünger am Palmsonntag im Dunkeln tappten. Sie verstanden es überhaupt nicht. Warum wollte Jesus diesen Esel? Warum sangen die Menschen diesen Psalm? Warum schien Jesus nur darauf zu warten, dass seine Feinde endlich handeln? Warum passierte überhaupt nichts? All das blieb ein Geheimnis. Der Moment, in dem den Jüngern ein Licht aufging, war nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Erst dann begannen die Jünger nach und nach die Zusammenhänge zu erkennen. Nachdem das Werk Jesu auf Erden vollbracht war, verstanden sie, was am Palmsonntag geschehen war und dass es richtig war. Dass alle Worte wahr waren und dass der Psalm sehr passend war. Hosianna hatte das Volk am Palmsonntag gerufen. Herr, hilf uns! Und Jesus hilft tatsächlich. Durch das Kreuz rettet, erlöst und befreit er sein Volk. Indem er starb, befreite er dich von der Unterdrückung durch das wirkliche Problem, von der Last der Sünde. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, hatten die Menschen am Palmsonntag gerufen. Und sie hatten Recht, mehr Recht als sie wussten. Jesus war im Namen des Herrn gekommen. Sein Vater hatte ihn zu dieser Mission der Barmherzigkeit gesandt. Und er würde sie in Vollkommenheit erfüllen. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt, hatten sie am Palmsonntag gerufen. Und wieder hatten sie recht, denn Jesus ist ein König, der große Sohn Davids. Kein König mit glänzender Rüstung, der seine Feinde niedertrampelt, noch nicht. Er ist vielmehr ein König, der seinen Thron aus einem schändlichen Kreuz gemacht hat. Ein Mann, der mit dem spöttischen Titel Jesus von Nazareth, der König der Juden, gekreuzigt wurde. Aber genau durch seinen Tod wurde er zum Herrn, Meister und König aller, die sich ihm im Glauben zuwenden. Das war der Weg zum Thron. Erst im Rückblick konnten die Jünger erkennen, dass der Palmsonntag tatsächlich ein herrlicher Tag war. Weil er für uns gestorben und auferstanden ist, ist er König und Herr über alles. Das ist etwas, dem man in der Theorie leicht zustimmen kann. Aber wir müssen es in die Tat umsetzen. Wenn Jesus der König von allem ist, wenn er der Herr deines Lebens ist, bedeutet das dann nicht auch, dass du ihm das letzte Wort überlassen musst? Das solltest du. Hat Jesus bei allem, was du tust, das letzte Wort? Er sollte es haben. Er hat das letzte Wort über dein Privatleben, über deine Arbeit, über deine Wochenenden, über die Wahl der Menschen, mit denen du Zeit verbringst, über die Worte deines Mundes und die Gedanken deines Herzens. Bei all dem soll er das letzte Wort haben. Was Jesus sagt, sollten wir tun. Wohin er uns führt, sollten wir gehen. Und wenn er ruft, sollten wir antworten. Denn er ist König und Herr über alles. Und wenn wir ihm heute als König dienen, dann werden wir übrigens für immer bei ihm sein. Das verspricht er uns und darauf können wir uns verlassen. Denn da kommt noch mehr. Denn der Palmsonntag geht weiter. Ich muss dabei nämlich an das denken, was Johannes in der Offenbarung geschrieben hat. Dort lesen wir in Offenbarung 7, Vers 9 bis 12 folgendes. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel, die rings um den Thron herumstanden, um die Ältesten und die vier mächtigen Wesen, warfen sich mit dem Gesicht auf dem Boden vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, sagten sie. Anbetung, Ehre und Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, für immer und ewig. Amen. Wir haben hier erneut eine riesige Menschenmenge. Aber sie besteht nicht nur aus jüdischen Pilgern, sondern aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Und diese große Menge steht nicht auf einer Straße vor Jerusalem, sie steht vor einem Thron im Himmel. Und wer sitzt auf dem Thron? Gott und das Passahlamm, Jesus Christus, der einst geschlachtet wurde. Als alle in ihren weißen Gewändern dastehen, sieht Johannes, dass auch sie etwas in der Hand halten. Und was halten sie? Palmzweige. Auch im Himmel empfängt man so einen siegreichen Helden. Auch im Himmel feiert man so seinen König. Und während sie Palmzweige schwenken, erheben die Anwesenden ihre Stimmen zum Gesang. Die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Diese himmlische Szene hier ist die Fortsetzung des Palmsonntags. Es geht weiter. Es kommt was dazwischen, aber es geht weiter. Es ist die einzig sinnvolle Fortsetzung des Palmsonntags. Denn jetzt weiß die Menge ganz genau, was sie tut. Jetzt kennen sie den Erlöser mit gläubigem Herzen und sehen ihn mit sehenden Augen. Jetzt ist das Erlösungswerk wirklich vollbracht und sie preisen ihn dafür. Die Rettung kommt von unserem Gott und von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Willst du auch inmitten dieser großen Menschenmenge stehen und den Erlöser preisen? Willst du auch mit Palmwedeln wedeln? Willst du dort stehen und ihm Loblieder singen? Willst du bei dieser wunderbaren himmlischen Siegesfeier dabei sein? Dann nimm Jesus als deinen König an. Lerne ihn kennen und lieben und lass ihn das letzte Wort über dein ganzes Leben haben, bei allem. Sei bereit, Jesus zu ehren. Überleg dir, was in deinem Leben einem Mantel gleichkommt, den du symbolisch für ihn niederlegen kannst. Etwas, das du aus Respekt und Liebe zu ihm aufgeben und abgeben möchtest. Finde auch etwas, das für dich wie ein Palmzweig ist. Ein Palmzweig, den du für ihn in die Luft halten kannst. Als Zeichen deiner Freude und deines Glaubens. Und ruf mit ganzem Herzen, Hosianna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der kommt. Im Namen des Herrn. Amen. Lasst uns beten und ihr dürft gern dazu aufstehen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du der bist, der du gesagt hast, dass du er bist. Ich danke dir dafür, dass du wirklich der große König und Retter bist. Ich danke dir dafür, dass du der große siegreiche Held bist. Auch wenn es damals anders gelaufen ist, als die Menschen gedacht haben, ist das, was du auf der Erde getan hast, ist das, was du am Kreuz getan hast, letztlich genau das, was wir brauchten, um gerettet zu werden. Ich danke dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist, um für unsere Sünden zu bezahlen. Ich danke dir dafür, dass du dort gelitten hast, um uns zu retten. Ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist, um deine Macht zu beweisen. Und ich danke dir dafür, dass du all das für uns getan hast. Und ich bitte dich darum, dass wir in unserem Leben eine Einstellung entwickeln, die genau die richtige Reaktion darauf ist. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, zu erkennen, wie wir dir vertrauen und dir gehorchen und dir dienen können. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dich immer besser kennenzulernen. Und dich zu loben mit all dem, was wir sind und haben. Bitte hilf du uns dabei und segne uns. Amen.